der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Wer hat es noch nicht gesehen, diese schönen Bilder aus dem 19. Jahrhundert, der Hirte, der das Lamm über die Schultern trägt oder in seinem Arm trägt?
Solche Bilder kennt man ziemlich genau. Die sind dann noch in so einem schönen, romantischen Licht mit Abendsonne oder Morgensonne. In einer ganz idyllischen Landschaft steht dieser Hirte. Also, wenn ich ehrlich bin, ich konnte damit bis jetzt wenig anfangen.
Naja, man weiß ja, was gemeint ist. Also 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser und so weiter. Wir haben ja viel auch auswendig gelernt. Ist doch eigentlich ein schöner Vergleich, dass Jesus sich darstellt, uns darstellt, als der gute Hirte, der sich so kümmert wie ein Hirte ums Schaf.
Ja, damit, also grundsätzlich kann man nichts dagegen sagen, gegen dieses Bild. Das ist tatsächlich ein schönes Bild.
Analog dazu, eine Mutter, die ein kleines Kind auf dem Arm hält, das ist doch so wohlige Geborgenheit.
Ja, so eine Idylle, so ein, ja, wie man sich das so ideal vorstellt.
Ist es so?
Ich habe mich da mal ein bisschen damit beschäftigt, mit diesem 23. Psalm. Und da muss man eigentlich sagen, dass dieses Bibelwort, was ja wahrscheinlich jeder kennt, der sich schon mal mit dem christlichen Glauben beschäftigt hat oder der zumindest regelmäßig in die Kirche geht oder auch nicht so regelmäßig. Tatsächlich ist der Hirtenberuf ein sehr, sehr harter Beruf. Also hat nichts mit Idylle zu tun.
Du hast erzählt, du hast ein Buch gelesen.
Genau. Also ich habe ein Buch gelesen von einem Christen, der selber Hirte war und der diesen Psalm betrachtet tatsächlich aus der Sicht eines Schafhirten. Und er beschreibt auch viel von den Schafen und wie ein Hirte sein muss, damit er sich richtig um seine Schafe kümmern.
War der in Israel Hirte gewesen?
Unter anderem auch in Israel, beziehungsweise hat er sich das dort auch angeguckt, aber hauptsächlich hat er in Afrika als Hirte gearbeitet. Also das heißt, er kennt diese kargen Landschaften und nicht solche Landschaften, wie wir uns das so vorstellen, mit grünen Weiden und grünem Gras und hier ein Hügel und dort ein Hügel. Dort, wo der Hirte war, dort gibt es oft kein Gras oder beziehungsweise ist sehr steinige Landschaft. Das heißt, der hat das tatsächlich am eigenen Leib erlebt, wie das ist.
Also das sind die Schafe dann nicht so Rasenmäher wie bei uns, ja?
Eher nicht. Also der Hirte muss sehr, sehr klug sein, um seine Schafe zu den Futterplätzen zu führen, wo tatsächlich noch was wächst. Und er hat tatsächlich auch mit wilden Tieren zu kämpfen. Also das ist so ein Hirtenberuf in so einer Landschaft, ist wahrscheinlich nichts für Warmbuscher. Würde ich jetzt mal so flapsig ausdrücken. Und er muss seine Schafe wirklich sehr gut kennen, denn Schafe sind im Grunde genommen einfältige Tiere, die auf den Hirten angewiesen sind. Ohne Hirten funktioniert da nichts.
Ja, das habe ich auch mal was gehört. Weiß nicht, ob das stimmt. Also Schafe, wenn die stürzen und hinfallen, gerade wenn sie vollgefressen sind, die kommen nicht wieder hoch, die bleiben liegen.
Genau, das beschreibt er auch in seinem Buch. Wenn die auf dem Rücken liegen, dann strampeln die. Und biologisch lässt sich das dadurch erklären, da bilden sich in dem Magen von dem Schaf irgendwelche Gase. Wenn das Schaf zu lange liegt, können diese Gase tatsächlich das Schaf ersticken oder erdrücken. Das heißt, das ist tatsächlich lebensgefährlich für das Schaf. Wenn da nicht sofort der Hirte springt und das Schaf wieder auf die Beine stellt. Und das wissen auch die wilden Tiere. Und der Hirte zum Beispiel, wenn der einen Adler über seiner Herde kreisen sieht, dann kann der sich schon fast denken, dass irgendein Schaf auf dem Rücken liegt. Und dann muss der suchen nach dem Schaf.
Für uns in der Industriegesellschaft ist das, glaube ich, eher ein fernes Bild mit dem Hirten. Also ich erinnere mich, in Kindertagen, da gab es dann noch einen Hirten, der über die Muldenauen da Schafe getrieben hat, aber den hat man auch selten mal irgendwann gesehen. Also am ehesten habe ich das auch mal in der Dritten Welt gesehen, auf Reisen in Asien, dass der Hirten mit einer Herde ankam. Trotzdem verwendet die Bibel diesen Vergleich, dieses Bild. Beim 23. Psalm ist es ja ziemlich naheliegend, David war ja Schafhirte gewesen, bevor er dann von Gott berufen worden ist zu ganz anderen Aufgaben, bis hin zum König und Prophet. Wir haben halt so ein bisschen die Aufgabe, uns da reinzudenken. in diesem Vergleich. Und du hast ja schon ein paar interessante Sachen gesagt, was die Hirten da so machen. Also die Hirten sind unabkömmlich.
Ja, die sind tatsächlich unabkömmlich und die müssen auch ganz genau aufpassen, zum Beispiel, dass die Tiere nicht krank werden. Und das sind sehr schreckhafte Tiere. Also was hier steht, ich wanderte im finsteren Tal, das ist tatsächlich Realität für die Hirten. Denn dort, wo die ihre Schafe auf die Weiden führen, verstecken sich in den Klippen, in den Kluften irgendwelche Raubtiere. Das heißt, das ist tatsächlich real, die Gefahren, die hier beschrieben werden. Und ich denke, für die Zuhörer damals, für die biblischen Zuhörer damals, war das sehr gut verständlich, denn die waren alle irgendwie in der Landwirtschaft tätig. Und wir müssen dieses Bild jetzt auf unser Leben übertragen.
Und Gott hat es gefallen, dieses fast ein bisschen archaische Bild von dem Hirten zu verwenden, weil das eben durch die Jahrhunderte über die Kontinente vielleicht der Vergleich oder das Bild war, was man am besten verstehen konnte, was die meisten eben irgendwie kannten und verstehen konnten. Da konnte er dann nicht anfangen, von der Straßenbahn zu reden oder von der U-Bahn einen Vergleich zu bringen. Das würden ja nur sehr wenige Menschen über die Jahrhunderte verstanden haben. Und so ist es Gottes Weisheit, dass er von diesem Hirten redet, dem guten Hirten, und uns das eben jetzt nahelegt. Und da müssen wir so ein bisschen diese Gedankenarbeit machen, um uns zu vergegenwärtigen, was sagt uns denn Gott jetzt mit diesem Bild. Also am besten ist immer, wenn man mal zuordnet, der gute Hirte ist. Und die Schafe sind.
Also hier geht es tatsächlich um uns. Die Schafe sind wir.
Ah.
Und das hört man wahrscheinlich nicht so gerne. Also wir sollen einfältig sein und auf Hilfe angewiesen sein. Also wir sind doch selbst immer so die Helden und die, die alles alleine hinkriegen.
Also dann ist das Bild was von Kinderunterricht mit der kleinen Gruppe, die sich also gerne mal zur Mama rennen, wenn es schwierig wird und sich bei der Mama ankuscheln und die sich da auch nicht dafür schämen. Das ist ganz normal. Aber bei der großen Gruppe oder dann bei den Konfirmanden so ist es nicht mehr so hip, zur Mama zu rennen und dann ist es mit dem guten Hirten wahrscheinlich auch nicht mehr so.
Nee, würde ich mir vielleicht auch nicht mehr so gefallen lassen als Teenager, dann mich so mit einem Schaf vergleichen zu lassen. Und auch jetzt lasse ich mich vielleicht ungern mit einem Schaf vergleichen.
Vielleicht ist das der Grund, weswegen wir uns gefreut haben über den guten Hirten und auch den 23. Psalm als Kinder auswendig gelernt haben. Aber wo wir groß geworden sind, haben wir dann gesagt, naja, lasst es mal den Kindern. Die sind schöne Lämmer. Und jetzt bin ich aber groß und kümmere mich selber um meine Angelegenheiten. Und ich brauche auch keinen Schutz. Und ich ja, will meinen Weg selber bestimmen, will ja selbstbestimmt leben und jetzt nicht eben noch am Gängelband sein von irgendeiner Mama. Das darf die Kirche nicht sein, das darf der Staat nicht sein. Also, wir wollen ja nicht in dem Nanny-State leben, wie das ja manchmal von asiatischen Staaten gesagt wird. Also, wir wollen ja frei sein.
Ja, und ich denke, ich meine, wenn man im Hinterkopf hat, so einen liebenden Gott, der sich um einen kümmert und der das schon irgendwie ist, aber uns sonst machen lässt, wie wir es wollen, ich denke, das ist doch auch eine ganz bequeme Einstellung. Also wenn ich im Hinterkopf habe, ja, da ist schon jemand, der auf mich aufpasst, aber sonst gehe ich schon meinen Weg und lass mir da auch nicht reinreden.
Also mehr so, dass der gute Hirte so die Feuerwehr sein kann, wenn es schwierig wird. Aber also täglich auf die grünen Weiden geführt werden, wollen wir eigentlich nicht mehr. Das machen wir selber inzwischen. Und ja, das ist mir auch mal so richtig klar geworden, als ich mich wieder mal um 23. Psalm gekümmert habe oder eben auch um diese Worte von Jesus, wo er dann sagt, da kommen wir noch dazu, ich bin der gute Hirte. Ich bin das Schaf. Das ist eigentlich ein Vergleich. Der gute Hirte, ja, das lassen wir uns gefallen, aber du bist das dumme Schaf. Ja, das gefällt uns eigentlich nicht so richtig.
Nee, das sind andere Vergleiche in der Bibel schöner, oder? Also zum Beispiel hier, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Eine Rebe bin ich ja gerne.
Na eben, das wäre ja
Wenn man sich das
viel
so
schöner.
vorstellt.
Ja.
Ja, das ist schon schöner, der Vergleich. Aber Ja, Vergleich mit dem Schaf. Und vor allem ist ja interessant, warum das Jesus im Neuen Testament dann nochmal aufgreift.
Ja, da sind wir bei der anderen Frage, also wer sind die Schafe? Das sind wir, Menschen im Allgemeinen, aber besonders eben auch die Schafe von der Herde von Jesus, also die, die an Jesus glauben. Und wer ist der Hirte? Im Alten Testament ist also dieser 23. Psalm so bekannt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da ist es nicht so genau gesagt, wer das ist. Der Herr, Gott ist mein Hirte. Und da denkt man ja dann auch dran, dass Gott uns eben zur grünen Aue führt und zum frischen Wasser. Also, dass er uns versorgt, hilft mit dem, dass wir genug zu essen haben und einen Platz, wo wir abends uns hinlegen können und eine Tür, die wir zuschließen können, wenn wir die Nase voll haben und niemand mehr sehen wollen. Im Neuen Testament, und das ist ja diese Lesung, die am Hirtensonntag dann auch dran ist, das sagt Jesus das dann von sich. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, so heißt es im Johannesevangelium im 10. Kapitel. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Im Gegensatz dazu sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist also dann noch eine viel deutlichere Auslegung zu diesem Vergleich, dass der Herr der Hirte ist, Jesus ist der gute Hirte.
Und die entscheidende Stelle ist hier wahrscheinlich, dass der gute Hirte auch sein Leben für die Schafe lässt.
Ja, sagt Jesus, es kommt
Denn
sogar in dem kurzen Abschnitt zweimal vor.
und hier wird noch so ein sehr ungewöhnliches Wort verwendet, dieser Mietling. Mir ist das, glaube ich, nur im christlichen Kontext begegnet, dieses Wort. Aber vielleicht ist das auch ein verbreitetes Wort in der Landwirtschaft, keine Ahnung.
Ja, müssen wir heute eigentlich mit einem gängigeren Wort sagen, das ist halt einfach ein Lohnarbeiter. Also es macht da, glaube ich, auch einen Unterschied, wenn ich jetzt Probleme mit der Klospülung habe, ob da der Meister kommt, der das Geschäft führt, oder ob eben sein Angestellter kommt, oder vielleicht sogar der Lehrling. Der guckt dann schon auf die Uhr, dass um 4 Feierabend ist. Und der Meister, der sieht, dass die Arbeit fertig wird und dass er Geld reinkriegt.
Also hat der sozusagen, der Mietling hat kein Interesse daran, dass es seinen Schafen gut geht. Hauptsache er kriegt seinen Lohn.
Ja. Wobei, was Jesus hier sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe oder der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich frage mich, inwieweit das Realität war bei den Hirten, dass die tatsächlich ihr Leben aufgegeben haben für die Herden.
Ja, vielleicht hinkt dieser Vergleich schon, denn so viel, wie ich aus dem Buch entnommen habe, ist ein guter Hirte der, der auch wenn ein Schaf total bockig ist und die Herde immer durcheinander bringt oder in die falsche Richtung führt, dann ist es besser für die ganze Herde, wenn er mal ein Schaf tatsächlich schlachtet. Das ist im Sinne der gesamten Herde ist das besser. Als wenn er sich um dieses eine Schaf da kümmert.
Also kümmert in dem Sinn, dass er es entfernt aus der Herde.
Ja, oder dass er auch, was er sich versucht, das irgendwie zu erziehen, oder jedenfalls schreibt dieser Hirte, dass ab und es tut ihm zwar leid, aber ab und zu muss er das tun.
Ja. Ja, also ich denke, was uns Gottes Wort hier im Johannesevangelium sagt, von Jesus, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, das verlässt den Bereich von dem Handwerk oder der Kunst der Hirten. Denn das macht keinen Sinn, dass ein Hirte sein Leben aufgibt für die Schafe. Das kann zwar vielleicht passieren, dass er so weit geht und das riskiert, um seine Herde zu retten, aber in Wirklichkeit, was nützen ihm dann noch die Herde, wenn er vom Löwen gefressen wird? Und da merkt man schon, das war also bei dieser Auslegung von dem Bild von dem guten Hirten und eben von diesen Worten, die uns die Bibel überliefert, dass wir eben dann auch sehen müssen, was gesagt worden ist. Jesus geht hier also ein gutes Stück weiter. Oder das wäre jetzt vielleicht mal insgesamt noch die Frage, die wir erörtern können. Wir sind die Schafe, Jesus ist der Hirte oder Gott ist der Hirte. Und dann, was bedeutet das für uns? Und das mit dem, er lässt sein Leben für die Schafe, das können wir vielleicht noch an zweiter Stelle uns anschauen. Zunächst mal nochmal im 23. Psalm. Was ist uns da also zugesagt, dass wir den guten Hirten haben? Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Also ich brauche keine grüne Weide und frisches Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Beziehungsweise ich trinke Sprudel. Was ist jetzt für mich gesagt damit?
Dass mir tatsächlich nichts mangelt in meinem Leben. Und dass Christen auch, ich meine, uns ist so ein Bild schon auch fremd, weil wir hier in Deutschland, wir haben immer alles, was wir gerne hätten. Also wir sind eigentlich reich genug und selbst wenn wir nicht zu den Oberreichen gehören, müssen wir uns nicht beklagen. Aber tatsächlich ist es so, dass uns Jesus sowohl körperlich als auch geistig versorgt, tatsächlich.
Ja, also wir können das Wasser aus der Wasserleitung oder das Brot, was noch im Kühlschrank liegt, oder ja, eben das Einkommen, was ich habe, mit dem ich dann meine Familie versorge, wir können es von dem guten Hirten erwarten. Da ist noch jemand, der drüber steht. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Deswegen beten wir ja auch ein Tischgebet und bitten, dass Gott uns die Gaben segnet, die er uns gegeben hat. Wir wollen zwar ganz gern selbstständig sein, aber wir müssen es nicht. Gott lässt uns mitarbeiten, wenn wir uns um die grüne Weide kümmern, aber letztendlich führt er uns. Und das ist ja doch schon ein ganz schöner Trost, dass wir da diesen guten Hirten haben. Ja, was haben wir noch? Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also er führt mich auch, dass ich mich nicht verrenne.
Auch wenn es ab und zu mal einen Dämpfer gibt. Oder wir denken, wir gehen in diese eine Richtung und die ist richtig für uns. Und dann kommt irgendwas in die Quere oder was weiß ich, wir werden gestoppt durch ein Ereignis, durch eine Krankheit, durch irgendwelche anderen Menschen und wir können nicht so gehen, wie wir wollen. Und im Nachhinein erweist sich das als der bessere Weg. Und das ist die Führung Gottes.
Das ist der gute Hirte, der eben eingreift in unser Leben, auch wenn es mal mit dem Stecken oder Stab ist. Oder dass er einen Hütehund schickt, dass Gott eingreift und uns eben doch auf den rechten Weg führt, dass er uns zeigt, wo wir uns verrannt haben, wenn wir den vielen grünen Büscheln nachlaufen und die dann in Richtung vom Abgrund stehen.
Ja, und ich denke, auch in dem Sinne ist auch dieser Vers zu verstehen, er erquicket meine Seele. Das heißt, eigentlich müssen wir uns nach keinen anderen Inhalten ausstrecken. Oder so wie du das jetzt gesagt hast, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Eigentlich haben wir das nicht nötig. Jesus und sein Wort, die füllen uns mit allem, was wir brauchen. Also auch mit unserem Verstand und mit unserem Geist. Wir müssen uns nicht nach anderen Religionen umsehen oder unseren Kopf mit anderen Dingen füllen. Eigentlich sind wir bedient.
Der gute Hirte führt uns auf rechter Straße und er schenkt uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen oder werden mir folgen mein Leben lang. Das sind also großartige Zusagen. Und wenn man jetzt noch kurz in das Neue Testament schauen, also eben Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Das mag für einen reellen Hirten nicht in Frage kommen, aber wir wissen, für Jesus kam es in Frage. Und insofern ist er der gute Hirte über alle anderen Hirten. Da verlassen wir sozusagen diesen Vergleich vom Hirtenhandwerk. Er geht weiter, als jeder Hirte gehen würde. Der gute Hirte hat sein Leben für mich gelassen. Für meine Schuld. Er ist am Kreuz gestorben, damit ich Zugang habe zu Gott. Sonst würde ich von Gott getrennt sein, weit weg. Kein Hirte würde sich um mich kümmern, weil ich Sünder bin. Aber Jesus hat mein Versagen, mein schlechtes Gewissen, meine Sünden, meine Fehltritte auf seinen Rücken genommen und ans Holz getragen. Also eben ans Fluchholz, an das Kreuz. Da merken wir noch, viel mehr steckt drin in dem guten Hirten, der sich kümmert um mich. Er hat tatsächlich sein Leben aufgegeben für mich. Und Gott hat ihn wieder auferweckt. Das haben wir jetzt zu Ostern gefeiert. Wir haben einen, der auch unser Rechtsanwalt ist, unser Rechtsbeistand vor Gott. Ja, wir brauchen diesen Hirten.
Wir brauchen den auch tatsächlich, damit er uns ab und zu mal nachrennt. Das ist ja auch noch ein Bild aus dem Neuen Testament, dass an irgendeiner anderen Stelle sagt Jesus, er ist wie ein Hirte, der eins von 100 Schafen verliert und der lässt keine Ruhe, bis er das 100. Schaf gefunden hat. Und so, das ist ein Hirte, das ist ein idealer Hirte. Der rennt so lange in jede, der guckt in jede Felsspalte, bis er gemerkt hat, oh, hier liegt das Schaf auf dem Rücken. Wir müssen es wieder auf die Beine stellen.
Also, wir sollten uns nicht zu schön sein, Schafe, als Schafe tituliert zu werden, weil wir lieber auf die andere Seite von dem Vergleich gucken können. Jesus ist der Hirte, der sich um uns kümmert. Und er lässt uns ja unsere Freiheiten und er gibt uns auch unsere Aufgaben und er gibt uns auch die Aufgabe, ihm das Kreuz nachzutragen. Aber wenn es brenzlig wird, wenn unser Gewissen uns verklagen will, was willst du von Gott erwarten? Du hast ihn bisher vergessen. Dann können wir wissen, der gute Hirte ist da und er tritt für uns ein. Er schenkt uns Gutes und Barmherzigkeit das ganze Leben lang auf dieser Erde und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Da kommt im 23. Psalm dann schon der Blick auf die Ewigkeit, also immer bleiben bei Gott. Der gute Hirte holt uns heim in den Schafstall, wenn man so will, also in die ewige Heimat. Ich denke, das sind wir dann keine dummen Schafe mehr. Das sind wir dann seine Kinder.
Vielleicht hat Jesus auch den Vergleich gewählt, damit wir das richtig gut verstehen, damit es auch ankommt bei uns.
Ja, sollte man im Gemeindehaus ein Bild vom guten Hirten aufhängen. Mal sehen, ob ich irgendwo eins finde. Man muss es eben
Kannst du ja gerne machen.
auf alle Fälle immer mal erklären, dann auch wieder.
Ja, oder du suchst dir eben kein Bild aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser guter Hirte bist und wir wollen ganz demütig zu dir kommen und uns als Schafe bekennen, die den Weg noch nicht wissen. Herr, wir danken dir, dass du uns führst und leitest, dass du uns genug zu essen gibst und uns versorgst und dass du uns auch Aufgaben gibst und mitarbeiten lässt in deiner Herde. Herr, sei du weiter unser guter Hirte und Herr, wir bitten dich, schenkst doch, dass wir bei deiner Herde bleiben können. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de